Ja, ich grüße euch herzlich aus dem Vereinshaus, liebe Harthäuser. Es ist schon seltsam, keiner da, nur der Markus Armbruster und ich. Ja, herzlich willkommen zu unserer Gemeinschaftsstunde zum Sonntag, dem 26. April. Und es geht um das Thema unser Hirt und seine Herde. Und ich denke, bei der aktuellen Situation mit Coronavirus und Covid-19, die wir zurzeit alle erleben, da wünschen wir uns auch diesen guten Hirten, der uns den rechten Weg zeigt. Zu Beginn möchten wir aber mit einer kleinen musikalischen Einstimmung. Ja, bei dem Thema unser Hirt, da denke ich insbesondere auch an die Wand in unserer Harthäuser Kirche und die Geschichte vom guten Hirten. Einmal kurz nachdenken. Ich muss auch erst nochmal nachdenken, wie sieht die denn aus, die Wand? Jetzt waren wir ja schließlich alle auch schon Wochen nicht mehr in der Kirche. Hinterm Altar ist auf der rechten Seite des sogenannten Triptychons ein Hirte zu sehen, der ein Schaf trägt. Und wenn man mal nachdenkt, dieser Hirte, da muss man quasi der Markus Armbruster und mich mischen. Man nimmt die Frisur von mir und den Bart von Markus, dann sieht man den nämlich. So sieht der aus. Und der trägt ein Schaf und zwei Schafe sind um ihn herum und es steht da, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ein wunderbarer Zuspruch. Aus Johannes 10, Vers 27. Wir wollen heute aber mit dem Alten Testament beginnen. Denn auch im Alten Testament ist der gute Hirte, ist der Hirte schon sehr stark vertreten. Wir hören Worte aus Hesekiel 34, im 34. Kapitel. Sind die Verse 1 und 2, 10 bis 16 und 31. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen, und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Soweit aus dem Hesekiel-Buch. Und dazu muss man auch ein bisschen was wissen. Der Prophet Hesekiel, der lebte zur Zeit auch wie Jeremia, und der wurde zusammen mit dem König Joachim 597 vor Christus nach Babel verschleppt, steht im Daniel. Zusammen mit der Blüte des Adels, des Priestertums und den Waffenfabrikanten. Da gehörte er auch mit dazu. Und der neue König in Jerusalem, der Zedekia, der konnte aber das Unheil auch nicht aufhalten. 587 vor Christus wurde Jerusalem erobert, Fall Jerusalems, und Hesekiel wirkte aber da ja schon unter den Deportierten in Babel. Hesekiel bedeutet, Gott stärkt. Er lebte in Tel Abib am Keba, einem der vielen Kanäle, und im fünften Jahr seiner Gefangenschaft, also 593 vor Christus, da wird er zum Propheten berufen und predigt mindestens 22 Jahre lang. Bald nach seiner Berufung befällt ihn aber eine Lähmung, die ihn verstummen lässt. Das steht im Kapitel 4. Seine Genesung erfährt er erst nach der Nachricht vom Untergang Jerusalems. Ab da konnte er dann auch wieder sprechen. Das ist im Kapitel 33. Er ist also jemand, der hat wirklich klagen können. Verschleppt, nicht sprechen können, und er soll den Menschen Hoffnung geben. Aber neben den Gerichtsandrohungen am Volk Israel stehen Verkündigungen des Erbarmens Gottes vor allem in diesem Kapitel 34. Das ganze Hesekiel ist gegliedert. Zuerst geht es um das Gericht über das Volk Israel in den ersten 24 Kapiteln, dann das Gericht über die Nationen, Kapitel 25 bis 32. Und da, wo wir jetzt auch sind, das kommende Heil, Kapitel 33 bis 39 und dann von 40 bis 48 das kommende Gottesreich. Ich möchte jetzt auf drei Punkte eingehen. Zum einen als erstes, Gott setzt die schlechten Hirten als Herrscher ab. Auch mit heutigen Verhältnissen lässt sich diese Rede, diese revolutionäre Rede Hesekiels, problemlos in Verbindung bringen. Viele Herrscher, da müssen wir nur in die Nachrichten gucken, gehen über Leichen, nur um die eigene Macht zu erhalten. Und sie sind ohne Zögern bereit, für ihre grausamen Ziele Menschenleben zu opfern. Solch skrupellose Herrscher und Unterdrücker hat es zu allen Zeiten gegeben. Auch in Israel gab es sie. Und Hesekiel ruft ihnen zu: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Hesekiel benutzt dieses Bild des Hirten, um zu beschreiben, wie die Könige Israels ihr Volk regieren sollen. Ein Hirte, der seinen Beruf ernst nimmt, denkt nicht an sich, sondern hat das Wohl seiner Schafe im Auge. Ein guter Hirte führt seine Schafe auf gute Weideplätze, wo sie auch genug Futter und Wasser finden. Er versorgt und pflegt die kranken Schafe und er bringt die Schafe zur Herde zurück, die sich verirrt, die sich verlaufen haben. Und so sollt ihr euch, ermahnt Hesekiel, euch auch verhalten. So ermahnt er die Könige seines Volkes. Ein guter Herrscher strebt nicht danach, seinen eigenen Reichtum zu vermehren und seine Macht zu vergrößern. Ein weiser König achtet zuallererst darauf, dass es seinen Leuten, seinen Untertanen gut geht. Er sorgt dafür, dass alle Bewohner des Landes ihr Auskommen haben. Er stellt sicher, dass denen geholfen wird, denen das Nötigste zum Leben fehlt. Und ein solcher Regent, solch ein Herrscher, wird den Bürgern, denen Unrecht geschieht, zu ihrem Recht verhelfen. Dazu hat Gott auch die Obrigkeit eingesetzt. Sie soll die äußere Ordnung aufrechterhalten. Sie soll die Guten belohnen und die Bösen bestrafen. So schreiben es auch dann die Apostel Petrus und Paulus im Neuen Testament. Aber daran haben sich die Könige Israels nicht gehalten, sagt Hesekiel. Sie haben nicht wie gute Hirten für ihre Herde gesorgt. Nein, sie haben aus Raffsucht und Machtgier ihr Volk unterdrückt und ausgebeutet. Sie haben nur an sich selber gedacht, anstatt das Beste ihrer Untertanen zu suchen. Deshalb verhängt Gott sein Strafgericht über die Könige Israels. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Gott setzt die schlechten Hirten als Herrscher ab und verjagt sie von ihrem Thron. Sie haben ihren Auftrag nicht erfüllt. Deshalb wird ihnen die Macht wieder genommen, die sie von Gott bekommen hatten. Hesekiel spricht hier aus der Rückschau. Er hält seine Reden bereits in der Verbannung im Land Babylon. Dorthin hatte der Nebukadnezar, der König von Babel, das Volk Israel samt seiner Führungsschicht verschleppt. Das Strafgericht Gottes über Israel und seine Könige ist also schon ergangen. Und die letzten Könige Israel und ihre Beamten befinden sich wohl wie der Prophet Hesekiel selbst in der Verbannung in Babylon. Hesekiel erklärt nun den Israeliten in der Verbannung, warum es so kommen musste. Gott hat dem gottlosen Treiben der Könige Israels lange zugesehen. Lange hat er Geduld gehabt, als sie auch das Volk dazu verführten, fremde Götter anzubeten. Vielfach hat er sie durch seine Propheten zur Umkehr gerufen, ohne Erfolg. Doch Gott schaut nicht ewig zu. Irgendwann kommt der Punkt, an dem Gott eingreift. Im Falle Israels ist es nun soweit. Israel wird von einem fremden Heer besetzt und die Könige müssen mit dem gesamten Volk ins Exil. Doch hier ist nicht Schluss. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Der zweite Punkt: Gott sieht als der gute Hirte selbst nach seinen Menschen. Hesekiel predigte nicht nur Gericht. Die Katastrophe der Verbannung ist nicht das Letzte, was der Prophet seinem Volk ankündigt. Ist nicht hoffnungslos. Gott eröffnet Israel eine neue Zukunft. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Nachdem die Hirten als Könige Israels versagt haben, kümmert sich nun Gott selbst um seine Herde. Er bleibt seinem Volk treu. Sein Bund mit Israel bleibt bestehen. Gott verspricht, dass er die Israeliten wieder in ihr Land zurückbringen will. Das wird er auch tun. Und sein Volk darf dann später wieder zurück. Die Zerstreuung hat ein Ende. Gott als der gute Hirte wird die verirrten Schafe wieder zurückbringen und ihnen auf den Bergen Israels gute Weideplätze geben. Das, was eigentlich die Aufgabe der Könige gewesen wäre, will Gott nun selbst für sein Volk tun. Hiermit tröstet Hesekiel die Israeliten in Babylon. Und das ist auch ein Trost für uns. Auch wenn andere Menschen uns Böses tun, auch wenn andere Menschen uns im Stich lassen, Gott bleibt uns treu, egal in welcher Situation. Er verlässt uns nicht. Das dürfen wir wissen, auch in diesen Zeiten, und hoffen. Und dabei bleibt es auch dann, wenn es manchmal länger dauert und wir warten müssen, dass Gott eingreift und die Not wendet. Gottes Zusage bleibt in Kraft, dass er für uns der gute Hirte sein will. Er ist der Einzige, auf den wir uns wirklich verlassen können. Er ändert sich nicht und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Wir machen jetzt eine kurze gemeinsame Pause und wollen mal versuchen, zusammen ein Lied zu singen. Ein Lied, das dazu richtig gut passt. Wir singen zwei Verse, Wunderbarer Hirt. Und wir haben noch was ganz Besonderes. Jesus, Jesus Christus, der gute Hirte, ruft uns in seine Nachfolge. In 1. Petrus 2, Vers 25 steht: Denn ihr waret wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Gott erfüllt die Zusagen, die er uns gibt. Das können wir nirgends deutlicher sehen als daran, dass er seinen Sohn für uns in die Welt gesandt hat. In ihm hat Gott sich selbst uns angenommen. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte, in Johannes 10, Vers 11. Er ist der nicht Fett und Fleisch seiner Schafe verschlingt, sondern von sich sagt: Ich lasse mein Leben für die Schafe. Er ist der eine Hirte, der einzige, der die Herde weidet, wie es recht ist. In vielen Geschichten erzählt die Bibel im Neuen Testament, wie Jesus den Menschen begegnet, sie tröstet und heil macht. Er predigt im Gleichnis von dem Hirten, der das verlorene Schaf sucht und wieder nach Hause bringt. Ja, und es ist er selber ja, der da losgeht und jeden Einzelnen sucht. Als Jesus die vielen Menschen sieht, die ihm nachfolgen, ja, da jammerten sie ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus verstand sich tatsächlich selbst als dieser Hirte, den Gott schon in Hesekiels Hirtenrede angekündigt hatte. Und dazu einmal noch eine kurze Geschichte. Hans Lilje war ein wichtiger Kirchenmann im Nachkriegsdeutschland. Der lebte von 1899 bis 1977. Da kam aus Hannover und begleitete viele Jahre das Amt des Landesbischofs der Hannoverschen Landeskirche. Und einmal besuchte er mit einem indischen Pfarrer eine Ausstellung, wo Bilder von großen Religionsstiftern abgebildet waren, die auf dem indischen Kontinent verehrt werden. Buddha, Mohammed, Zarathustra und Jesus. Und der indische Begleiter fragte ihn: Herr Bischof, sehen Sie den Unterschied? Und der Herr Lilje, der hat ja neben Theologie auch Kunstgeschichte studiert, sah sich die vier Bilder genau an. Die drei Religionsstifter, Buddha, Mohammed und Zarathustra, die waren als Denker dargestellt. Weiter gedacht, an die Welt gedacht. Das Bild von Jesus aber zeigt ihn als Hirten, der sich um das verlorene Schaf kümmert. Der indische Pfarrer sagte: Sehen Sie, Herr Bischof, Jesus ist der Einzige, der nicht mit sich selbst beschäftigt ist und an sich selbst denkt. Jesus sagt von sich: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Jesus hat seinen Worten Taten folgen lassen. Er hat tatsächlich am Kreuz, wir kommen ja auch noch von Ostern her, am Kreuz hat er sein Leben für uns gegeben, damit wir Vergebung und ewiges Leben haben können. Kein Hirte hat sich jemals bedingungsloser für seine Herde eingesetzt als dieser. Und dieser Hirte lädt uns nun dazu ein, ihm zu folgen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Johannes 10, Vers 27, das ist genau das, was in der Harthäuser Kirche hinten steht. Und wenn wir ihm in unserem Leben nachfolgen, dann werden wir auch nicht nur über die bösen Hirten klagen, die es auch in unserer Welt so Genüge gibt. In der Nachfolge des guten Hirten werden wir uns an ihm ein Beispiel nehmen und lernen, nicht nur auf unsere eigenen Belange zu achten. Wir kümmern uns auch um die Menschen, die uns anvertraut sind, ob in der Familie, in der Gemeinde oder im Freundeskreis. Wir können uns selbstlos für andere einsetzen. Und wenn wir Jesus Christus als dem guten Hirten folgen, lernen wir auch Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. Wir lernen auch, dass das Gebet für das eigene Land, die eigene Gemeinde wichtig ist. Das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir das auch gerade jetzt tun. Gebet. Dazu fordert uns auch die Bibel auf: So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Das ist aus Timotheus 1, 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Wenn wir auf die Stimme des guten Hirten Jesus hören, lernen wir auch in unserem Bereich selbst gute Hirten zu sein. Es ist dann eine besonders schöne Erfahrung, wenn durch unser Zeugnis auch andere Menschen sagen können, der Herr ist mein Hirte. Amen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Ja, Herr, du bist der gute Hirte, der sich um den Einzelnen kümmert. Du bist bereit für uns. Sei du bei uns und steh uns bei. Und mit uns sind auch gerade unsere Politiker gemeint, die viele schwierige Entscheidungen zu treffen haben und die uns oft auch nicht gefallen. Steh du denen bei, die Verantwortung tragen, als Arzt, als Pfleger, als Helfer. Steh du unserer Gemeinde und Gemeinschaft bei. Steh du denen bei, die krank sind, die einsam sind, die wir auch jetzt vielleicht nicht besucht werden. Sei du der Hirte unseres Lebens. Geh du mit uns in die kommende Woche und die kommende Zeit. Alles und alle anderen möchten wir einbringen in das Gebet, das du uns geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.